This is not a drill. Remember the time, the date, and the place. 3 decades of toil are over. San Marino have finally won a competitive game of football. It is the stuff of football fantasy. San Marino, world football's lowest ranked nation, have finished top of Nations League Group D1 and have earned themselves promotion. They have come from behind tonight to secure the most remarkable victory, their first ever away from home on a night when they scored multiple goals in a competitive fixture for the first time.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich bin in den letzten Wochen über ein kleines Wunder gestolpert. Die Fußballnationalmannschaft der Republik San Marino, der gelang im vergangenen Jahr sowohl der erste Pflichtspielsieg als auch der erste Auswärtserfolg in ihrer Geschichte. Damit verbunden ist der erste Tabellenplatz in der Gruppe D1 der UEFA Nations League und der Aufstieg in die Liga C. Während sich in San Marino kaum jemand für dieses Sensationsjahr interessiert, war die Freude beim einzigen Fanclub der Nationalmannschaft riesig. Dieser verbindet Menschen quer über den gesamten Globus und ich freue mich, mit Tristan ein junges Mitglied dieser Kurve begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Tristan.
Hallo, danke, dass ich mitmachen darf.
Und ich freue mich riesig, dass du Zeit gefunden hast und zwangsläufig allen Hörerinnen und Hörern liegt diese Frage auf den Lippen. Warum San Marino?
Ja, das ist eine Frage, die sich jeder von unserer Gruppe, von unserer Fangruppe stellt. Also wir können klar sagen, wir können es nicht beantworten. Es ist wirklich ein Wahnsinn, kann ich sagen. Es ist einfach eine unglaubliche Freundschaft zwischen den Spielern und den Fans da. Und allgemein ist San Marino ein wunderbares Land zum Anschauen, Urlaub zu machen. Und jeder hat seine eigene persönliche Geschichte dazu. Und deswegen, warum nicht? Also warum nicht, ganz ehrlich?
Lass uns mal über San Marino erstmal außerhalb des Sportlichen reden. Wikipedia sagt, ein bergiger Kleinstaat im Norden Mittelitaliens, eine der ältesten Republiken der Welt mit vielen historischen Gebäuden. Das klingt alles sehr romantisch. Du warst schon mal dort, nehme ich an. Kannst du das bestätigen oder was für Eindrücke würdest du oder bringst du aus San Marino mit?
Ja, also ich war mehrmals dort, immer wieder mit Familienmitgliedern oder Freunden oder eben mit der Fangruppe. Ich kann das bestätigen. Also San Marino ist der erste Ort und ich muss dazu sagen, ich liebe Wandern und die Natur und auch das Meer und den Strand. Und wenn man oben an den Bergen von San Marino ist, dann sieht man das Meer und man sieht die Natur. Und ganz ehrlich, was kann man sich mehr wünschen? Es ist wunderbar, abgesehen davon, dass ich die italienische Kultur sehr, sehr liebe und auch das Essen. Das ist auch in San Marino sehr gut. Und daher, ich finde das Land wunderbar. Es hat überhaupt keine Nachteile, dorthin zu gehen. Einmal einen Urlaub zu machen. Es ist zwar relativ klein natürlich, es ist ein Kleinstadt, deswegen braucht man maximal 2 Tage für das Land. Auch wenn das absurd klingt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall.
Ich habe vor kurzem eine Podcast-Episode mit dir gehört, da hast du dir da vorgestellt, du könntest dir durchaus vorstellen, mal ein Ferienhaus auf San Marino zu haben.
Ja, richtig, ja. Vielleicht mal in ein paar Jahrzehnten.
Dein erstes Spiel war wann?
Mein erstes Spiel war im September, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, oder war das September? Nein, ich glaube, es war November 2023. Also auf jeden Fall war es Herbst. Ich weiß leider nicht mehr genau, ob es November oder Oktober war. Es war in San Marino gegen Slowenien. Da haben wir 4-0 verloren. Eigentlich ein unglaublich langweiliges Spiel. Aber für mich war es ein Traum, ganz ehrlich.
Was hat den Ausschlag gegeben? Also du warst da schon Fan, richtig, und bist dann zu diesem Spiel gefahren?
Ja, richtig. Ich habe die Fangruppe via Internet angeschrieben, beziehungsweise habe die kennengelernt. Und mein Vater, wie verrückt er ist, hat mich einfach mit dem Auto dorthin geführt. Das sind 800 Kilometer, das ist ein bisschen weit, hat sich freigenommen.
Das muss ein feiner Kerl sein, dein Vater.
Ja, ja, auf jeden Fall, bin ich ihm sehr dankbar. Und wir sind dorthin gefahren, ohne Erwartungen, haben dort die Fangruppe getroffen, alle sehr, sehr lieb und als ich dann das Spiel gesehen habe, ich habe gar nicht wirklich aufs Spiel geschaut, ganz ehrlich. Meine Gedanken waren einfach im vollen Chaos, kann man sagen. Es war wunderbar und vor Ort waren auch schon viele Journalisten. Das ist natürlich für einen 16-Jährigen auch ein bisschen ein, ja, etwas Aufregendes. Von daher, es war einfach ein Chaos von den Gefühlen her. Ja, das Spiel war zwar unglaublich, unglaublich schlecht eigentlich, aber es war wunderbar. Und in dem Moment ist mir klar geworden, ich werd öfter noch hingehen. Und ja, das ist der Fall gewesen eben.
Wie kommst du sprachlich zurecht?
Oh, nächste Frage bitte. Nein. Ja, die Italiener können kein gutes Englisch. Das muss ich leider so sagen. Ich kann zwar perfekt Englisch, also das traue ich mich schon zu sagen, aber die Italiener mit ihrem gebrochenen Akzent ist es sehr lustig, aber es ist eben auch anstrengend. Von daher, ich rede mit denen, die Englisch können und die anderen, die übersetzen eben. Aber mittlerweile in der Fangruppe ist überhaupt so eine, kann man sagen, eine Internationalisierung passiert. Also da sind schon Leute aus Frankreich und sogar einer aus China und Irland und so weiter. Und da haben sich die Italiener auch aufgebracht und haben Englisch ein bisschen mehr gelernt als davor.
Bevor wir zur Fangruppe kommen, die FIFA-Weltrangliste hat 210 Plätze und den letzten Platz nimmt San Marino ein.
Ja.
Es lässt sich voraussagen, besonders viele Erfolge wirst du nicht erleben, aber das ist dir völlig egal, ne?
Das ist mir völlig egal. Es ist wunderbar, dort zu sein und das ist doch alles, was zählt.
Dann scheint ja das Kernelement oder das Besondere eben auch diese Fangruppe zu sein. Die hat einen besonderen Namen. Kannst du da die Geschichte dazu erklären?
Ja, also der italienische Name heißt Brigata Mai Una Gioia. Das heißt übersetzt die Brigade, also die Gruppe, nie eine Freude quasi. Also es passt perfekt zu San Marino, weil wir nie gewinnen oder zumindest nie gewonnen hatten vor 2024. Und der Name passt perfekt und das war so lustig, ich habe mir gedacht, ja, da trete ich sofort ein, ganz ehrlich. Also der Hintergrund ist schon toll.
Ja, ich finde es auch so ein bisschen selbstironisch und das finde ich ja ganz toll. Wie groß ist die Gruppe? Also wie viele Menschen zählt das Umfeld dieser Fangruppe?
Also als ich eingestiegen bin, das war vor ein paar Jahren, kann ich sagen, da war es, glaube ich, so 20 Leute. Das war, ja, war in Ordnung, würde ich sagen, für San Marino ist das in Ordnung. Aber es sind eben Leute aus ganz Europa dazu gekommen und jetzt sind wir in der WhatsApp-Gruppe, glaube ich, 89. Und in echt, also vor Ort, sind meistens 30, 40 Leute. Das ist eh schon in Ordnung, auch für die Stimmung. Das merken auch die San Marinesen. Weil ansonsten war nie Stimmung dort. Es waren höchstens 10 Leute. Das war ein Rekord damals. Jetzt sind wir 30, 40 in fast jedem Spiel. Das ist schon toll, diese Entwicklung zu sehen. Und ja.
Wie viel von den 89 sind aus San Marino?
Keiner. Null. Es ist kein einziger aus San Marino. Ja.
Okay, du hast schon vorhin so ein paar Nationen genannt. Gibt es einen Schwerpunkt oder ist im Prinzip quer und breit durch Europa, wo die Mitglieder herkommen?
Ja, natürlich sind die Italiener, haben die Oberhand. Das ist klar, das ist logisch. Aber ansonsten, es gibt viele Briten. Es gibt einen bayerischen Kollegen, der ist schon über, oder ich glaube 70 ist er. Und ich bin 18, wir verstehen uns im Wienerischen und im Bayerischen. Das ist wirklich auch eine wunderbare Geschichte, was ich mit ihm habe. Aber ansonsten, ja, quer durch Europa, wirklich. Du kannst ja fast jedes Land aufzählen, gefühlt.
Aber du bist aus Österreich der Einzigste?
Ja, leider. Nur der Einzige.
Und dein Kollege aus Bayern, der Einzigste aus Deutschland?
Ja, der Einzige aus Deutschland, ja. Ich bin da, also wir reden immer auf Deutsch, aber ansonsten kann ich mit keinem auf Deutsch reden, von daher, ja.
Na, vielleicht hilft diese Podcast-Episode, die WhatsApp-Gruppe noch ein bisschen größer zu machen, aber
ja,
auf jeden Fall scheint es ja eine gute, bunte Mischung zu sein. Und wenn daraus dann immer 30 vor Ort sind, ist das ja relativ stabil. Wie ist denn, wird diese Gruppe irgendwie von Verband, Mannschaft unterstützt oder seid ihr komplett für euch und auch, um das etwas härter zu formulieren, komplett auf euch gestellt?
Also die Föderation, also der Verband, der hilft uns schon. Zwar nicht finanziell oder sowas, natürlich nicht, aber wenn wir als Beispiel, wenn wir Tickets im Ausland, also für Auswärtsspiele besorgen wollen, das macht immer die Föderation, das macht immer der Verband und das hilft uns wirklich sehr, muss ich sagen. Und manchmal, wir kriegen die Tickets sowieso immer verbilligt oder umsonst. Ja, also große Hilfe, die wir haben vom Verband, und wir sind immer in Kontakt. Wir haben viele Leute, die das verbinden quasi, und wir werden auch immer, also meistens eingeladen zu manchen Sitzungen, zwar nicht vom, also mit dem Präsidenten oder sowas, aber wir haben eben schon manche Treffen organisiert mit dem Präsidenten, mit dem Präsidium, auch mit der Mannschaft, und wir stehen da immer wieder in Kontakt, ja.
Das heißt, das ist, kann man sagen, ein gutes Miteinander zwischen Fanclub und Nationalmannschaft?
Ja, auf jeden Fall.
Weil das ist ja nicht immer so, ne? Gerade auch in Vereinen gibt es da durchaus häufig Reibereien, und das klingt ja so, wie wenn das ein gutes Miteinander ist, und das ist doch ganz fantastisch. Wie muss ich mir so eine Anreise vorstellen? Das heißt, das, was natürlich auch manchmal bei Auswärtsfahrten so ein Fanleben ausmacht, gemeinsam anreisen, gemeinsam laut sein und so weiter, das habt ihr ja kaum, oder?
Nein, das haben wir nicht. Jeder geht, also jeder hat seine individuelle Fahrkarte oder sein Flugticket quasi. Ja, wir haben keinen Reisebus oder sowas. Das gibt's nicht. Jeder kommt dorthin, der hinkommen mag. Und so ist das halt. So treffen wir uns immer. Jeder verlässt sich auf den anderen. Und so leben wir gemeinsam. Ja.
Dann musst du mir das Geheimnis eurer Fanfahne nochmal erklären. Ich glaube, das, ich weiß gar nicht, ob es ein Foto bei Elf Freunde war oder ob ich es im Netz gefunden habe, die Fanfahne. Oder die Fahne ist die Fahne von San Marino mit dem, ja, Logo, Aussehen der Staatsfahne, und das ist, Wappen ist abgeklebt. Und irgendwo habe ich mal gelesen, dass ihr Sorgen habt, irgendwie abgemahnt zu werden, aber das ist doch die Nationalflagge, und ich dachte, da ist es doch völlig klar, dass die genutzt werden kann.
Ja, also ganz ehrlich, es ist lächerlich. Wir haben viele Banner, und es wird immer geregelt. Also wir haben von der Polizei, quasi von der Gendarmeria, haben wir immer die Anweisung bekommen, dass keine Schriftzüge, die nicht von uns kommen, nicht verwendet werden dürfen. Und auf der sammarinesischen Flagge, auf der offiziellen, steht Libertas drauf, also Freiheit oder Unabhängigkeit. Und das dürfen wir nicht verwenden. Also dieses Wappen auf San Marino, die blau-weißen Farben sind in Ordnung, aber das Wappen, das ist nicht erlaubt. Und ganz ehrlich, warum? Ganz ehrlich, warum?
Also in Kombination mit dem Schriftzug, sagen sie, dürft ihr das entsprechend nicht verwenden, weil das darf nur als pures Wappen letztendlich verwendet werden, richtig?
Ja, richtig.
Mag so alles passen, aber weiß halt auch nicht. Aber so ist das manchmal. Ich will mal sagen, dafür habt ihr ja ein gutes Verhältnis mit dem Verband, und das ist ja auch schon eher eine Ausnahme, wenn ich so in die Fußballwelt gucke. Und dann wollen wir mal über die UEFA Nations League reden. Das, viele sprechen ja nicht so gern drüber, weil sie erstens das System nicht so richtig verstanden haben und den Nutzen auch nicht so richtig verstanden haben. Ich glaube, da hat sich in der Zwischenzeit aber was gewandelt. Du wirst auf jeden Fall sehr gerne über die UEFA Nations League sprechen. Und es ging los am 5. September 2024. Wir reden über die Gruppe D1. D1 vertreten waren Gibraltar, Liechtenstein und San Marino. Und am 5. September gab es ein Aufeinandertreffen von San Marino und Liechtenstein. Warst du vor Ort?
Am 5. September war ich leider Gottes nicht vor Ort. Ich musste zu Hause das Match anschauen, weil es war meine erste Woche in der 8. Klasse. Ich bin in der letzten Klasse meines Gymnasiums. Also ich habe Matura, in Deutschland heißt es Abitur. Und da konnte ich nicht fehlen. Da durfte ich nicht fehlen. Das war an einem Donnerstag. So wie jedes San Marino-Spiel, fast jedes Spiel, nicht am Wochenende, bedauerlicherweise. Deswegen konnte ich es nicht vor Ort anschauen, aber ich habe mich mit meiner Mutter, die es auch angeschaut hat, riesig gefreut.
Wo wird das übertragen? Wo kannst du das sehen?
Im Pay-TV. Also im deutschen Pay-TV ist es, glaube ich, The Zone heißt es. Und ja, ansonsten schaue ich vielleicht irgendwie italienische Sender, die mir Leute von der Brigata eben senden. Aber ansonsten sollte das kein
Problem sein. Ja.
Genau.
Wie war die Zuschauerzahl bei diesem Spiel, weißt du das?
Ich kann es leider nur schätzen.
Ungefähr,
ich
weiß ungefähr. Nicht, genau.
Ungefähr waren es 35 Leute, würde ich sagen. Also ich meine aus der Fangruppe, meinst du das Ganze, also das ganze, ja, Stadion? Ach so. 1200 oder so?
Mhm. Wenn man so, es gibt so Videoschnipsel noch von diesem Spiel, dann hat man das Gefühl, also San Marino gewinnt 1-0. Und das ist dann, ich glaube, es gab 2004 mal einen Sieg in einem Freundschaftsspiel. Also das ist auf jeden Fall der erste Pflichtspielsieg. Und man hat das Gefühl, der Stadionsprecher war leicht euphorisch. Nun wissen wir aber, dass in San Marino so die riesig die Begeisterung ist nicht. Aber hat das schon für große Resonanz auch vor Ort gesorgt? Sicherlich. Oder sowas Historisches dann schon?
Natürlich. Also das, der Nachteil, wenn man so viel Aufmerksamkeit bekommt, ist, dass halt am nächsten Tag hat man überhaupt keine Freizeit. Man wird von Journalisten gefragt, quasi belästigt schon von Journalisten aus England vor allem auch, muss ich dazu sagen. Und unser Organisator, der Daniele, der hat mir so leid getan nach diesem Spiel, weil der wirklich jede Stunde irgendwelche Interviews geführt hat und quasi gar nicht zur Arbeit konnte. Ja, aber soll es so sein. Wir haben gewonnen, es passt schon so. Irgendwann musste der Moment ja kommen.
Ja, und auch vor Ort, ist das auch vor Ort gewürdigt worden?
Also vor Ort, es war schon größere Resonanz als bei anderen Matches, weil Liechtenstein, man wusste schon am Vortag, ja, da könnte was passieren, weil man schon gegen Liechtenstein mal gewonnen hat. Von daher waren auch etliche Journalisten dort, vor allem auch italienische. Und ja, also ich kann es halt leider nicht ganz so genau sagen, weil ich nicht dort war. Aber die Resonanz war schon auch sehr groß und nach dem Spiel wurden wir gewürdigt. Die Spieler, wenn ich das sagen darf, die Spieler sind zum ersten Mal überhaupt zu uns gekommen und haben uns quasi, also wir haben gejubelt, das ist noch nie so gewesen in San Marino. Überhaupt unsere Beziehung zu den Spielern war vor 2024, ja, also wir haben uns natürlich gemocht, aber es war nicht so, dass die Spieler dann zu uns gekommen sind und geklatscht haben oder sowas. Sie haben ja meistens auch verloren, natürlich. Aber nach diesem Sieg, es war surreal. Die Spieler sind zu uns gekommen, wir haben es gefeiert, auch gemeinsam Fotos gemacht und ja, das ist wirklich einzigartig und einmalig.
Ein besonderer Tag. Es ging dann weiter, dass man in Gibraltar angetreten ist, verlor dort 1-0. War man da etwas enttäuscht oder war das einfach dann wieder okay und normal?
Ich glaube, es war vor allem ein Realitätscheck, weil wir so davon geplättet waren, dass wir gewonnen haben und jetzt können wir vielleicht wieder gewinnen und sowas. Ja, haben wir verloren. Wir hatten auch genug Chancen, um vielleicht unentschieden zu spielen, wäre vielleicht das gerechtere Ergebnis gewesen, aber es ist so, wie es ist und Gibraltar hat ein Tor geschossen und wir nicht. Und ich kann nur eine Geschichte von unserem Organisator erzählen, der Daniele. Der hat am Rückflug von Gibraltar wieder zurück nach Italien, hat der geweint aus Freude, weil so viele Leute von der Brigata auch auswärts vor Ort waren. Das hat er gesagt, das ist noch nie in seiner, ich glaube, 9 Jahre ist er schon dort oder so. Also in der Brigata hat er noch nie so erlebt, dass so gefeiert wird und so eng diese Gruppe beisammen steht und auch mit den Spielern. Also es war nicht wirklich viel Trauer nach dem Spiel, überhaupt nicht, wirklich.
Und dann kam es einen Monat später, dass Gibraltar auf San Marino traf, in San Marino, und es 1-1 endete. Dort warst du auch vor Ort, wenn ich das richtig informiert bin, oder?
Ja, richtig.
Und das war auch für dich ein besonderes Spiel.
Ja, es war ein besonderes Spiel. Es war das erste Mal, dass ich ein Tor in San Marino, also live im Stadion gesehen habe. Was soll ich sagen? Es war so schön. Also erstmal, das Spiel hat begonnen, Gibraltar hat einen Elfmeter bekommen, hat ihn verwandelt, da hat man sich schon gedacht, jetzt landet man vielleicht wieder am letzten Platz, weil ein Comeback, das ist nicht zu erwarten von uns. Aber wie das Schicksal oder wer auch immer es so will, in der 90. Minute haben wir auch einen Elfmeter bekommen, da war die ganze Mannschaft eigentlich schon K.O. und trotzdem haben wir einen Elfmeter bekommen und haben den auch verwandelt, ja. Und völliges Chaos, völliger Erfolg, 1-1, unentschieden gespielt, also ich war einfach baff, ganz ehrlich.
Kannst du das Stadion so ein bisschen beschreiben für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gesehen haben?
Also ich finde es ein wunderschönes Stadion. Es ist zwar nicht so groß, es hat eine Kapazität von 7.000. Es ist irgendwie so die Light-Version vom Stadio Olimpico. Es gibt zwei längliche Tribünen, aber es gibt keine Breite. Und bei unserer länglichen Tribüne, wir sind ganz rechts. Das ist, also die Farben sind blau-weiß und da sind immer die San Marino-Fans auf der einen länglichen. Auf der anderen sind immer die Auswärtsfans. So kann man klar unterscheiden, aber ja, nicht, also die längliche, die zweite längliche Tribüne, wenn sie, wenn da nicht Dänemark oder irgendein Team herkommt, was viele Fans hat, dann wird die gar nicht benutzt, dann wird die gar nicht aufgemacht, weil da so wenige Leute, auch aus San Marino kommen so wenige Leute zu diesen Spielen, leider. Also es ist eher aus Italien und aus, also aus international her, ist das eine, hat das eine viel größere Relevanz als in San Marino, diese Nationalmannschaft.
Und hat sich das, ja, also durch den historischen Sieg, waren mehr zu diesem Spiel da? War eine größere Presseresonanz zu diesem Spiel da? Hast du was von Stimmung außerhalb des Filmblocks auch wahrgenommen? War irgendwas anders bei diesem Spiel oder war das auch für die Leute vor Ort eher mehr so ein ganz normales Spiel?
Das kann man nicht so sagen. Natürlich war es kein normales Spiel, so wie eigentlich jedes. Aber es gab auch eine dunkle Seite dieses Spiels, muss ich sagen, leider. Weil während des Spiels ist uns aufgefallen, also erstmal waren sehr viele dort. Es waren sehr viele dort, die wir nie gesehen haben. Manche können wir erkennen, die immer dort sind, manche nicht. Und es war eine Gruppe von Spaniern dort und haben, also die sind aus dem Grund dort hergekommen, weil sie gesungen haben, Gibraltar ist Spanisch halt. Das, was auch die spanischen Nationalspieler, ich glaube Rodri oder sowas hat das auch gemacht, rein aus Provokation, das waren nicht mal San Marino-Fans, die haben einfach so spanische Flaggen hochgehalten und ja, war kein schöner Moment, weil wir genau wissen, dass wir Freunde haben aus Gibraltar und immer voll mit Respekt sind. Ja, also es war nicht toll, muss ich sagen. Wir haben dann auch gleich die, also eine Person, die mit der Föderation verbunden ist, haben wir dann auch kontaktiert und die hat dann auch die spanischen Fans angesprochen und hat gesagt, bitte hört auf, das geht so nicht. Also hört's auf, die Gibraltesen, oder ja, ich glaube, so nennt man die, sind auch unsere Freunde. Das sind keine Feinde und vor allem nicht so diskriminierend gemeint. Nein. Aber es war auch große Resonanz von neutralen Journalisten vorhanden, ja, auf jeden Fall.
Das war also dein erstes live gesehenes Tor und dann ein Remis und das sollte 3 Tage später noch gekrönt werden. Nun habe ich mir überlegt, das war 15. November, das glaube ich in Mittwoch, wenn ich richtig
ja
bin. Und du mit deiner Schule, das ist schon ganz schön stressig, oder? Das alles zu realisieren und dann 3 Tage später nach Vaduz zu kommen, um dort das Spiel von San Marino, das Auswärtsspiel gegen Liechtenstein zu sehen, das ist schon anspruchsvoll. Ich nehme mal an, hier ist der Joker-Vater wieder genutzt worden.
Also ich muss da kurz was erklären. Und zwar, ich bin alleine, als ich mir das San Marino-Gibraltar-Match angeschaut habe, bin ich allein nach Bologna geflogen und dort hat mich der Organisator abgeholt und ich habe bei ihm auch geschlafen. Der wohnt in Modena, wir sind halt gemeinsam zu diesem Spiel gegangen. Und dann sind wir auch, haben das Wochenende danach miteinander verbracht und sind gemeinsam nach Vaduz gefahren, über die Schweiz. Mein Vater ist von Wien nach Vaduz alleine angereist, nur mit dem Gedanken, dass er mich dann abholt und gemeinsam wir wieder nach Hause fahren. Der ist nicht mal San Marino-Fan, mein Vater. Der hat das nur wegen, also für mich getan. Und genau, also ich habe dann meinen Vater vor Ort in Liechtenstein getroffen. Ja, wir kommen noch aufs Spiel, aber wir mussten schnell nach dem Spiel zurück, leider, weil es war ein Montag und ich, ja, es war ein Montag, das Liechtenstein-San Marino-Spiel und deswegen, ja, habe ich meinen Lehrern gesagt, ja, vielleicht bin ich ja Montag krank, ne, und Dienstag kann ich wieder. Aber die wussten das eh. Also, die sind sehr chillig in meiner Schule, dass die das wissen und haben sich genauso gefreut wie ich. Von daher, ja. Ich war Dienstag wieder in der Schule. Ich hatte zwar die erste Stunde verpasst, aber ich bin direkt vom Auto in die Schule gegangen. Ja. Von Vaduz quasi in die Schule. Es war sehr stressig, aber hat alles gut funktioniert.
Das ist ja sehr eindrucksvoll, weil du hast ja dann quasi im Auto geschlafen und dann direkt in die Schule. Aber
angenehm ist was anderes. Angenehm ist was anderes, kann ich sagen. Aber
ja, es zeigt ein Bild, also dass du offensichtlich ja sehr verbunden bist zu dieser Nationalmannschaft und da Feuer und Flamme bist. Und die gibt dir ja oder gab dir ja im vergangenen Jahr dann eben auch Erfolge zurück. Und auch am 18. November hast du eben ein historisches Spiel erlebt. Das ist das erste Auswärtserfolg, das erste Mal, dass San Marino 3 Tore erzielt hat. Da muss es ja im Block quasi eskaliert sein. Wie viel wart ihr denn in Liechtenstein?
Also die Brigatta alleine waren 30 Leute. Auch alleine das schon ist für Auswärtsspiele ein Rekord gewesen. Wir haben dann nur ein kleines Wunder erlebt. Ich weiß nicht, warum mir das passiert. Aber ich habe auf jeden Fall in Vaduz ein bisschen Zeit gehabt, mir die Stadt anzuschauen, die Innenstadt. Und dann bin ich auf eine Gruppe gestoßen, die auch so San Marino-Schals anhat. Und ich denke mir so, das sind nicht die Leute, die ich kenne. Wer ist das? Geh dorthin und hör den Akzent aus Oberösterreich. Und dann denke ich mir, okay, was ist jetzt los? Jetzt muss ich die mal ansprechen. Was sind das für Leute? Die haben gesagt, sie sind 15 Leute. Wir kommen aus Oberösterreich. Wir schauen uns da mal das Spiel an gegen Liechtenstein. Einmal, sagen wir, für San Marino, weil wir einfach Lust hatten und wir verrückt sind. Das haben die gesagt. Das heißt, das waren 15 Leute aus Österreich, die wir noch nie davor, also wir waren noch nie mit denen in Kontakt davor. Und die sind dann zu diesem Spiel gegangen und dann haben wir die gemeinsam angefeuert. Kein Kommentar. Es ist eine blanke Katastrophe gewesen, weil die auch also Fangesänge hatten und da mussten wir es immer abwechseln, aber wir haben also uns so gut verstanden dann im Endeffekt, das war wieder so ein Märchen. Es kann nur uns passieren, wirklich.
Das klingt doch ganz fantastisch. Also da wart ihr dann doch eine recht große oder besonders große Gruppe diesmal, die San Marino unterstützt hat. Das Spiel sportlich, ich glaube, Liechtenstein ist in Führung gegangen, ne?
Richtig. Liechtenstein ist in der 40. Minute durch ein Traumtor in Führung gegangen. Da haben wir das Spiel aber, und jetzt nicht lachen, wir haben das Spiel dominiert. Das ist zuvor überhaupt noch nie der Fall gewesen. Ja. Also, der Trainer hat im Nachhinein gesagt, es war eine Beleidigung für den Fußball, dass wir 1-0 hinten lagen zur Halbzeit. Und um das klarzustellen, das klingt halt so, okay, 3-1 gewonnen, Auswärtssieg zum ersten Mal, klingt ja alles schön und gut, aber wenn man sich das überlegt, wir haben 208 Spiele in unserer Historie. Wir haben 197 Mal verloren, wir haben 9 Unentschieden und wir haben jetzt mit diesem Sieg 3 Siege. Die Föderation hat sich 1931 gegründet und das war der erste Auswärtssieg 2024. Und ich durfte es erleben mit noch 17 Jahren. Was soll ich dazu sagen? Es war unglaublich. Ich kann dieses Spiel nicht beschreiben. Das kann ich auch fast 4 Monate danach nicht beschreiben. Das war überhaupt surreal. Wir haben davor auch noch nie zwei Auswärtstore geschossen. Als wir dann das in der zweiten Hälfte haben wir sofort, also, ich kann kurz das Match erklären. Die zweite Halbzeit hat begonnen. Ich glaube, es hat 20 Sekunden gedauert, bis wir den Ausgleich geschossen haben. Da war die Hälfte unserer Fans aber noch nicht da. Die haben sich, keine Ahnung, irgendeinen Käsekrein oder sowas geholt. haben das überhaupt nicht mitbekommen, dass wir ein Tor geschossen haben. Und dann ging's rund. Vollkommen motiviert, die Mannschaft. Ich glaube, in der 66. Minute haben wir einen Elfmeter bekommen. Da war die Spannung. Also da, mein Herz war auf 280 oder so. Falls es das überhaupt gibt, den Puls. Und dann haben wir ein Tor geschossen. Was kann ich noch sagen? Es ist unglaublich. Man fühlt sich nicht in dieser Welt. Es war eine andere Dimension, als wir dieses Tor geschossen haben, weil so viele Rekorde in diesem Moment gebrochen wurden, dass wir das gar nicht begriffen haben. Wir haben uns einfach gefreut und dachten, was passiert da gerade? Ja, und 10 Minuten später haben wir dann das dritte Tor geschossen. Das haben wir nicht einmal heimgeschafft. Abgesehen davon, dass wir noch nie ein Comeback geschafft haben. Haben wir dann das dritte erzielt, ein wunderschön herausgespieltes Tor, das passiert auch so gut wie nie in San Marino. Es war alles anders als sonst, wir haben völlig verdient gewonnen und nachhinein, also nach dem Abpfiff ist uns erst bewusst geworden, was da passiert ist. Die Spieler sind danach zu uns gekommen, haben uns gefeiert, dann ist uns auch bewusst geworden, okay, wir sind Erster, wir sind Meister, wir sind aufgestiegen, wir sind jetzt nicht mehr in der letzten Liga, in der Nations League nächstes Mal. Ja, wir haben dann gefeiert. Ich musste halt leider zurück schnell. Aber ich hab im Internet sehr viele Anfragen direkt bekommen und Außerdem sind meine WhatsApp-Nachrichten explodiert. Es war so chaotisch im Nachhinein. Ich musste schlafen, weil ich eben am nächsten Tag Schule hatte. Aber ich konnte nicht, weil erstens das Adrenalin noch da war. Und zweitens, ich die ganze Zeit zurückschreiben musste, weil mir so viele Leute geschrieben haben. Ja, sehr viel Stress. Aber trotzdem, was soll es sein?
Dein Eindruck vom Stadion in Vaduz, das ist ja ein Liechtensteiner Verein, der in der schweizerischen zweiten Liga aktuell mitspielt, so grundsätzlich von Vaduz.
Wirklich wunderschöne Stadt, wunderschönes Stadion, auch schöner Verein. Also auch wenn ich als Rapid-Fan, ich bin Rapid-Wien-Fan, ein kleines Trauma von Vaduz. Aber vielleicht kommen wir dann nachher noch darauf zurück. Aber wunderschöne Stadt, also wunderschönes Land eigentlich, weil Vaduz ist ja ein großer Teil von Liechtenstein. Was gibt's sonst in Liechtenstein außer halt Dörfer? Und Vaduz, die Innenstadt ist sehr friedlich und nicht viele Menschen. Ja, wunderschön zum Anschauen.
Ja, und diejenigen, die überlegen, wie weit ist denn das von Liechtenstein bis Wien? Es sind 650 Kilometer und ja, circa 7 Stunden Reisezeit. Schönen Gruß an deinen Vater, das ist wirklich verdient größten Respekt. Damit ist die Nations League beendet gewesen. Die Tabelle, erster Platz San Marino mit 7 Punkten, zweiter Platz Gibraltar mit 6 Punkten und dritter Platz Liechtenstein mit 2 Punkten. Das bedeutet, wie du schon gesagt hast, den Aufstieg in die Liga C. Wer ist denn personell für diese Entwicklung? Also, oder was ist denn grundsätzlich für diese, ja, für diese zwei historischen Ereignisse oder diese mehreren historischen Ereignisse verantwortlich? Glück mit der Auslosung? Ist das personelle Änderungen? Sind das andere Fußballer, junge Nachwuchstalente? Wie kann man es erklären denn?
Also ich glaube, es ist beides. Es ist erstens ein wenig Glück mit der Auslosung, weil Liechtenstein und Gibraltar schon wirklich unsere einzigen zwei Gegner sind, bei denen wir eine Chance hatten, muss ich sagen. Jemand wie Malta, Andorra, wir haben uns nie gut getan dort. Von daher, es war ein bisschen Glück, aber auf jeden Fall nicht nur Glück. Wir haben Monate davor, ich glaube, es war im März 2024, haben wir eine personelle Veränderung gehabt, und zwar ist unser Trainer, der heißt Fabrizio Costantini, den haben wir alle sehr gemocht, weil der mit uns auch schon Erfolge gefeiert hat, wie damals, ich glaube 2023 war es San Marino gegen Dänemark, da ging es nur 2:1 für Dänemark aus. Das waren so Erfolge, ich möchte jetzt nicht so nah drauf eingehen, aber es waren auf jeden Fall wunderbare Zeiten auch mit ihm, und da war jeder geschockt, dass der gegangen ist, beziehungsweise dass der Vertrag aufgelöst wurde. Dann kam ein neuer Trainer, der hatte halt viele Erwartungen. Jeder hatte viele Erwartungen, dass das so weitergeht mit den Toren. Wir haben 3 Tore hintereinander geschossen, hinter Fabrizio Costantini. Und der neue Trainer, der heißt Roberto Cevoli. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ein sehr junger Trainer, der hatte die Mentalität zu sagen, wir müssen weg von dieser Mentalität, okay, so wenig Tore wie möglich, und nach dem Spiel mit Fußballstars quasi Fotos zu machen, verstehst? Also wir dürfen uns nicht als Amateure darstellen. Wir müssen das Gewinnen lernen. Wir müssen eine andere Mentalität haben. Das war sein erstes Ziel. Die ersten Spiele dadurch, ja, waren nicht so gut. Wir haben gegen eine karibische Insel verloren und 0:0 gespielt. Wir hatten 2 Spiele in San Marino. Bei denen war ich auch anwesend, eines. Aber ja, es war nicht so berauschend. Da hat man sich schon gedacht, eieiei, was kommt da jetzt auf uns zu? Ja, aber man hat schon deutlich gesehen, mit dieser Entwicklung hatten wir noch ein paar Testspiele. Diese Entwicklung hat man gesehen auf dem Platz, die Mentalität. Und ein perfektes Beispiel dazu ist, bei diesem Spiel San Marino gegen Gibraltar, wo es 1:1 ausging, da haben wir in der 90. Minute den Ausgleich geschossen. Und dann hatten wir in der letzten Sekunde einen Freistoß, und genau das ist der Unterschied zu einem anderen Trainer, zu den anderen Trainern eigentlich gewesen. Wir haben, der Torwart ist rausgekommen von San Marino, und alle waren im Strafraum und wollten das 2:1 schießen, weil wir eine Winner-Mentalität haben wollten. Und das ist in San Marino maßgeblich verändert worden. Das war zuvor nie so. Und ich bin sehr dankbar, dass er das so gemacht hat, der Roberto Cevoli. Und man hat gesehen, es hat sich auch rentiert. Ja.
Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Also die Nations League ist vorbei. Was sind so die nächsten Spiele, die anstehen? Und hat sich irgendwas im Land verändert? Oder ist das ähnlich, wie wir das vor uns beim Heimspiel gesagt haben, dass es schon mehr Interesse gibt seitens der Medien und so weiter? Aber das ist halt wahrscheinlich nur etwas, was eine Zeit so ist und so grundsätzlich ändert sich an der Lage jetzt erstmal in San Marino und mit Blick auf den Fußball nichts Grundsätzliches.
Ja, du hast völlig recht. Die nächsten Spiele sind in der Weltmeisterschaftsqualifikation. Ich glaube, das wird auch so eine Prüfung, wie viele von diesen Fans, von dieser Resonanz, die wir jetzt bekommen haben über Social Media und allgemein auch, wie viele davon noch bestehen bleiben, wenn wir wieder 5-0 verlieren gegen Österreich oder sowas oder gegen halt größere Teams, weil das werden wir nicht verlernen dürfen. Es wird trotzdem so weitergehen. San Marino ist jetzt nicht irgendwie ein Staat, der gegen Zypern oder sowas gewinnen kann. Es wird trotzdem so bleiben. Die nächsten Spiele sind im März, Ende März. Ich glaube, ein Auswärtsspiel in Zypern. Und danach, das weiß ich leider nicht auswendig. Aber auf jeden Fall ist die Auslosung so, dass wir San Marino gegen Österreich spielt. Ja, ich als Österreicher bin natürlich sehr erfreut, aber wir können drüber später reden. Auf jeden Fall keine Erwartungen. Ne? Also wir werden einfach, also meiner Meinung ist, dass diese WM-Quali-Spiele jetzt zeigen werden, dass die echten San Marino-Fans ja mehr sein werden und bestehen bleiben und dass es besser ist, wenn wir wieder zu alter Stärke auch im Fankreis kommen, ja, anstatt hier 200 Leute zu haben, die nur wegen den Erfolg da sind.
Aber das bedeutet doch auf jeden Fall, du hast im Rahmen der WM-Quali in Heimspiel und das ist doch auch was Schönes, weil das wird ja dann in deiner Heimatstadt ausgetragen, ich glaube am 9. Oktober 2025. Also
ist es schon fix, dass es in Wien stattfindet? Ist es schon fix? Weil ich glaube nicht, weil im Moment ist es so, dass der ÖFB, also der Verband von Österreich, hat personelle Probleme mit dem Präsident und da gibt's neue, ich weiß es leider nicht genau. Und ich glaube, deren Fokus ist gerade auf diese Sachen und nicht, wo sie spielen werden. Ja. Also ich glaube, das ist noch nicht bekannt.
Unklar. Das stimmt, das könnte ja dann auch, das stimmt. Aber für dich wäre es natürlich schön, wenn es in Wien stattfindet. Aber gut, alles ist näher als Vaduz wahrscheinlich, wo es stattfindet.
Ja.
Rund um euren Erfolg gabst, du hast ja schon gesagt, auch große Medienresonanz. Du warst relativ zentral in der Ausgabe Nummer 278 von den 11 Freunden im Januar diesen Jahres. Wie ist das entstanden, dieses Interview? Hat sich Freunde direkt an die Fangruppe gewendet oder an dich persönlich?
Das war so. Jetzt komme ich wieder auf diese Spiele im November zurück. Und zwar habe ich dort einen gewissen Florian getroffen aus Deutschland. Der ist Journalist bei 11 Freunde. Ein ganz, ganz lieber Typ. Also wirklich viele Grüße, wenn er das hört oder so. Ein unglaublich netter Mensch. Und der hat mich halt gefragt, warum bin ich hier? Genauso wie wir es jetzt machen. Hat mich einfach gefragt, warum mache ich das? Und dann haben wir ein kleines Interview auch geführt. Er war beim Spiel San Marino-Gibraltar dabei. Und so ist dieser Artikel entstanden in der Zeitungsausgabe. Ja, er hat mich darüber informiert und bin sehr glücklich, ja.
Okay, dann glaube ich, Herr Florian, gut, da werden wir schon rausfinden, wer es genau ist, wem wir dann verweisen. Ich glaube, Florian Nussdorfer. Wie ist die Resonanz auf diesen Artikel, den du so bekommst? Du hast da ja auch eine Aussage getroffen, die auch relativ zentral kommuniziert wurde im Sinne von, ich brauche nicht noch mehr Hass im Fußball. Und das war ja auch so ein bisschen in den sozialen Medien, ist da auch intensiv kommentiert worden. So welche Resonanz hast du erlebt auf das?
Es war so, ich habe erfahren über Social Media, über Facebook, dass die 11 Freunde, der Account von 11 Freunde hat einen Post über mich gemacht, über diese Aussage. Ich war sehr überrascht, muss ich sagen. Ich habe das erst Monate später erfahren. Mich hat keiner darüber informiert, ist auch nicht schlimm oder sowas.
Klar, ist ja
finde ich sehr toll.
Aus dem Text ist ja ein Zitat, so wie du es gesagt hast, ist ja alles in Ordnung.
Ja, voll. Ich finde es, also, ja, ich finde es sehr schön, dass die Aussage wertgeschätzt wird, dass es weniger Hass im Fußball geben sollte. Auf jeden Fall werde ich jetzt, also ich krieg halt über diesen Post und auch über den Artikel immer wieder private Nachrichten über Instagram oder sowas, dass irgendwelche Fragen oder wie kann ich mich nicht bewerben, sondern wie kann ich dazukommen zu dieser San Marino Fanbase und dieser Bubble. Das kriege ich immer wieder.
Also ich höre aber im Wesentlichen positive Rückmeldungen, nichts irgendwie.
Natürlich.
Okay.
Es gab schon, also Widersprüche gibt's immer. Damit muss man leben. Und es gibt Leute, die sagen, es sollte diese Konkurrenz, ich finde es keine Konkurrenz, sondern es ist einfach was anderes als Konkurrenz, aber ist meine Meinung. Aber das sollte so bestehen bleiben, weil sonst ist der Fußball nicht emotional genug. Okay, muss man akzeptieren. Ich habe eine andere Auffassung, ist in Ordnung.
Spielst du eigentlich selbst Fußball?
Oh, schlechtes Thema. Nein, ich spiele sehr wenig. Also wenn dann nur wirklich hobbymäßig und zwar sehr selten. Es macht schon ein wenig Spaß, aber ich bin eher engagiert als Funktionär und in der Kurve, genau.
Das ist sehr schön als Funktionär. Eine gute Überleitung. Es gibt in Wien den FC Yellow Star Simmering. Und wenn ich es alles richtig gelesen habe, gab es eine Hochzeit 1973, da entstand die Idee zur Gründung eines Fußballvereins und das ist dann tatsächlich umgesetzt worden. So gibt es seit 6. Juni 1973 den FC Yellow Star Simmering und die damaligen Gründer bezeichnen ihn heute als letzten Amateurverein in Simmering. Das weiß ich nun nicht, inwieweit das zutreffend ist. Ich verstehe, was damit gemeint ist, aber was brachte denn dich zu diesem Verein und du wirst ja schon als sehr junger Mensch, als Vereinsfunktionär in den Datenbanken des ÖFB geführt und ich glaube als verantwortlicher Sport, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, also die Rolle dort auf ÖFB ist eigentlich, also der Obmann von unserem Verein muss einfach irgendwas angeben. Ich kann dann auch erzählen, was meine Rolle im Verein ist. Aber erstmal hast du wunderbar recherchiert, also wirklich Respekt, das ist wirklich beachtlich, dass du das gefunden hast bei so einem kleinen Verein. Ja, die Hochzeit hat 1973 stattgefunden von Leuten, die größtenteils immer noch leben und mit denen ich auch ständig in Kontakt bin. Der FC Yellow Star Simmering hat nie Schulden gehabt seit 1973. Und das ist für einen Amateurverein, zumindest in Wien, sehr, sehr selten. Dass dieser Verein immer bestanden bleibt und nie in finanzielle Probleme geraten ist. Der Verein existiert seit fast 52 Jahren. Und trotzdem finanzieren wir uns nur über kleine Sponsoren, haben einfach Spaß. Wir sind nie größer geworden als ein einfacher Amateurverein. Aber genau das zeichnet uns eben aus, dass wir ehrenamtliche Arbeiter haben in unserem Verein. Es ist genauso wie ich eben. Ich mache es rein aus Spaß und meine Rolle im Verein, falls dich das interessiert, und zwar, ich bin Chefredakteur von der Zeitung. Und zwar, die haben, weil es ist so ein Altsimmeringer Verein. Ich würde auch die Aussage unterschreiben, dass wir der letzte Amateurverein Simmering sind. Wir haben immer noch so eine altmodische Zeitung. Normalerweise ist es jetzt über Online, Internet und so weiter. Aber wir haben noch per Handschrift quasi und mit Blättern, mit Papierblättern, eigene Mini-Zeitungen.
Per Handschrift?
Die meistens, ja, und auch am Laptop. Also manches per Handschrift, manches per Laptop, ja.
Okay, also da gibt's so eine Vereinszeitung.
Ja, das hat kein anderer Verein als Amateurverein in Wien, glaube ich. Auf jeden Fall bin ich jetzt der Chefredakteur davon seit paar Ausgaben, weil unser langjähriger Redakteur Manfred Gruber, der ist auch schon, hat auch schon ein gesegnetes Alter. Und ich habe mir gedacht, okay, dann übernehme ich das. Ich schreib größtenteils über Word, da hast du schon recht, aber manches eben geht nicht anders. Und ich mach das und es gefällt mir auch immer, es sind meistens 20 Seiten lang oder so. Und ansonsten, außerhalb von dem Chefredakteur, bin ich immer bei den Vorstandssitzungen dabei. Also wir streiten uns bzw. diskutieren über Transfers und über Sachen, über Lage, sportliche Lage. Da läuft es ja zurzeit nicht so berauschend, aber sowas gehört auch dazu. Und ich habe versucht, den Verein, oder ich bin noch im Versuch daran, dass ich den Verein ein bisschen mehr in die Zukunft bringe. Oder zumindest in die Gegenwart. Weil der Verein ist schon wirklich ein sehr altmodischer. Und hat überhaupt kein Social Media gehabt davor und ich habe versucht auf Instagram eine Seite zu machen, also einen Account für Yellowstar. Ja, ich bin auch der Admin quasi von, also Administrator, ich manage das alles dort. Ja, ist keine große Aufgabe, aber das mache ich auch.
Können Sie den gelben Stern erklären?
Der gelbe Stern, das ist eine lustige Geschichte. Ich glaube, da waren die zwei Urgründer oder zwei der Urgründer des Vereins, haben ein Lokal in Wien gesehen. Und das Logo von diesem Lokal, die kennen diese Leute in diesem Lokal nicht. Die haben es einfach gesehen, irgendwo in einer Straße in Wien. Das war blauer Hintergrund und ein gelber Stern. Die haben sich gedacht, ah, das sieht ja schön aus. Ja, das können wir ja machen für unseren Verein. Warum nicht? Das ist die Geschichte. Ich kann nicht irgendwas anderes sagen. Es ist nicht wirklich eleganter.
Welches Restaurant ist das? Gibt es das noch?
Ich glaube, das gibt's gar nicht mehr, nein. Also, und wenn es das gäbe, dann keine Ahnung, wirklich. Aber nein, das gibt es. Ich habe nochmal nachgefragt und es gibt es überhaupt nicht mehr, nein, leider.
Das ist ja ganz fantastisch, wie so ein Verein zum Namen kommt. Da überlegt man sich sämtliches politisches, historisches durchsucht und so einfach ist dann letztendlich die Antwort. Das ist ja ganz fantastisch. Siemering ist der 11. Wiener Gemeindebezirk. Was macht den Bezirk so besonders oder anders oder was kennzeichnet ihn?
Also Positives.
Du musstest sehr tief atmen.
Ja, es ist ein, ich würde sagen, ein traditioneller Bezirk. Es gibt viele, in Wien sagt man Beisel, das sind Wirtshäuser, quasi kleine, die gibt es sehr oft in Simmering. Also es ist ein noch sehr alter Bezirk. Ja. Also für Leute, die sehr auf Tradition stehen oder allgemein einfach mehr über die Wiener Tradition erfahren wollen, finden in Simmering einen Platz auf jeden Fall. Aber der Nachteil davon ist, dass es nicht wirklich Gegenwartszeit ist. Weil auch die Leute, die dort leben, es gibt schon Leute, die von der Moral her noch in den 60ern leben und ist halt für jemanden, der 18 Jahre alt ist und politisch auch interessiert ist, etwas Belastendes. Aber es passt schon.
Ich denke, das ist verstanden, was du gemeint hast. Ganz kurz, sportliche Situation. Welche Liga spielt ihr und kämpft ihr um den Titel oder geht es eher um den Klassenerhalt?
Also es gibt in Wien, sagen wir mal, sieben Stufen. Wir sind in der letzten, also in der siebten. Die heißt erste Klasse A. Das kann man vergleichen mit Kreisliga oder sowas in Deutschland. Wir sind sportlich im Moment nicht gut, auf jeden Fall. Es ist eine große Unzufriedenheit in unserem Verein, kann man so sagen. Wir sind auf den Abstiegsplätzen, wenn es überhaupt eine zweite Klasse nächstes Jahr geben sollte, dann sind wir auf den Abstiegsplätzen und das wollen wir nicht bleiben. Wir haben viel zu viele Spiele einfach aufgegeben, als wir schon 2-0 hinten lagen oder sowas. Da ist die Moral einfach zu wenig, zu schlecht, muss man ehrlich sagen. Zu oft aufgegeben und daher ist es sportlich im Moment eine Farce. Ja.
Muss man sich da Sorgen machen oder kommt ihr aus diesem Tal wieder heraus?
Natürlich, also die Hoffnung stirbt zuletzt und ich hoffe sehr, dass sich der Verein aufkrempelt und mal wieder auch sportliche Erfolge feiern kann. Lang war's her, aber mal, wer weiß, ich bin San Marino-Fan, ich meine, hallo.
Ja, und dann vielleicht noch als vorletztes Thema, zumindest im Freundartikel ist zu lesen, dass du auch Fan des SK Rapid Wien bist. Nun, ja, also wie soll ich das sagen? So, du hast natürlich auch mit diesem Zitat in dieser Freunde-Kachel ja so einen Punkt gesetzt, wo man sagt, na gut, gerade Rapid Wien, das lebt ja auch von der Rivalität in der Stadt und darüber definieren sich ja auch viele. Vielleicht so rum, wie bist du zu Rapid gekommen und wie ist das Verhältnis? Also ich sehe dich jetzt nach San Marino fahren, nach Vaduz fahren, dann bist du in einem Verein verantwortlich, so ehrenamtlich und kümmerst dich um Zeitung und sicherlich, was alles so zu tun ist, wenn da mal was ist, bist du auch da. Dann willst du auch noch dein Abitur machen. So viel Zeit bleibt da ja letztendlich gar nicht. Ist da Rapid so, ich guck mal einfach Bundesliga-Fußball, wenn es so noch dazwischen passt?
Nein, das würde ich nicht sagen. Rapid war mein allererster Verein, den ich supportet habe. Das liegt an der Familie.
Mhm. Jetzt kommt dein Vater ins Spiel.
Richtig. Ja, es liegt wieder an meinem Vater. Ich bin also allgemein in einer Rapidler-Familie aufgewachsen. Und ich wurde immer zu den Matches mitgetragen quasi. Und habe auch immer die Mannschaft gesehen und habe die Fangesänge gelernt, auch im jungen Alter. Und so kommt man in Verbindung mit diesem Verein. Und irgendwann, wenn man halt reifer und erwachsener wird, dann merkt man schon, wenn man im Block West, also im Ultra-Block ist, dass da Sachen oder Aussagen fallen, die gefallen einem nicht, zumindest mir nicht. Und dann kommt man eben in dieses Nachdenken, ja, wirst du noch in diese Ultra-Sektion gehen und ist das wirklich in Ordnung, was die da sagen? Meine Liebe zu Rapid ändert sich dadurch überhaupt nicht, wirklich. Der Verein ist ein wunderbarer Verein und der Fußball lebt ja auch von Rivalität, also bitte nicht falsch verstehen. Die Rivalität zwischen Rapid und Austria ist wirklich toll. Ich liebe es. Aber Rivalität und Hass ist nicht dasselbe. Man kann Hass oder gezielte Provokation ist in einem Rahmen, ja, muss man vielleicht aushalten, aber es ist nicht nötig einfach. Der Hass von den Tribünen ist mir einfach sehr fremd, weil welcher Mannschaft hilft es, wenn die Fans, anstatt das eigene Team zu unterstützen, lieber in Richtung gegnerische Mannschaft und Fans Beleidigung raus, also zum Teil auch sehr harte und sehr unmoralische Beleidigungen. Das hilft doch keinem Spieler. Also ich, im Gegenteil, ich bin sogar der Meinung, die gegnerische Mannschaft fühlt sich nur mehr motiviert als vorher. Also schadet das doch indirekt einem selbst. Vollkommen unnötig, finde ich. Von daher, das fällt aber leider sehr, sehr oft bei den Ultras von Rapid. Deswegen habe ich mich ein bisschen distanziert davon, aber ich habe mich in keinster Weise distanziert vom Verein und ich gehe, sobald es meine Zeit erlaubt und die Schule auch erlaubt, am Wochenende gehe ich immer zu den Rapid-Matches, ja, zu den High-Matches.
Dein bestes Spiel bei Rapid? Oder eins, woran du sofort denkst, wenn du an Rapid denkst?
Das 3:0, der 3:0 Erfolg gegen die Austria. Der war vor Monaten. Da haben wir nach so vielen Jahren endlich wieder ein Derby gewonnen. Das muss man auch kurz erklären. Das Wiener Derby ist seine eigenen Gesetze. Und wir haben so lange nicht gewonnen gegen die Austria. Aus irgendeinem Grund. Es ist uns nie gelungen. Und dann haben wir in einer Halbzeit 3 Tore geschossen. Das war phänomenal. Mit meinem Vater war ich dort. Und daran werde ich mich immer erinnern, ja.
Das war umso ärgerlicher wunderbar. Ist es, dass man es danach nur kurz genießen konnte, ne?
Richtig, richtig.
Ja, das war alles ein bisschen schwierig und schade, weil es eben so ein besonderer Erfolg war, auf den alle hingewartet haben, dann mit 3:0 auch sehr, sehr souverän. Und dann, macht man sich irgendwie die Möglichkeit zu feiern und stolz darauf zu sein, selbst kaputt, was sehr, sehr schade ist, ja. Gut, so viel zum Fußball, aber wer dann so ein bisschen schaut, was der Tristan so einen ganzen Tag macht, der merkt dann auch, dass er politisch sehr engagiert ist und findet im Netz auch einen Text von dir zum Thema Wahlen und Russland. Du hast offensichtlich ein Schülerpraktikum im NEOS Lab gemacht. Nun muss man sagen, die NEOS würde ich einfach so übersetzen, das ist die FDP Österreichs. Vielleicht gibt es ja Nuancen, Unterschiede, aber die FDP ist in Österreich im Parlament und jetzt auch in der Regierung. Das Schülerpraktikum suchst du noch oder sind die NEOS deine Heimat geworden oder war das einfach so eine Möglichkeit, die sich geboten hat, politisch aktiv zu werden? Wie darf ich das verstehen?
Also es ist so, in der Schule musste jeder in der siebten Klasse jeder berufspraktische Tage hieß das machen. Das sind 3 Tage irgendwo und ich dachte mir, okay, ich bin jetzt schon politisch interessiert. Ich würde gerne mal herausfinden, wie das in einer Partei ist. Ich habe alle Parteien außer die FPÖ habe ich alle Parteien angeschrieben und die NEOS sind die einzigen, die mir geantwortet haben. Also ich bin nicht wirklich von der Ideologie her so nah bei den NEOS, aber es hat mich einfach sehr interessiert, was dort passiert. Ja, also ich bin noch kein Mitglied bei den NEOS oder sowas. Ich finde manche Positionen in Ordnung, manche nicht. So ist das, bei jeder Partei ist das so. Und ja, es war auf jeden Fall sehr interessant und viele, viele Schnittmengen, viele Widersprüche gehört. Wunderbar.
Und konnte
viele Erfahrungen gesammelt.
War perfekt, das Schülerpraktikum dort zu machen, aber vielleicht so, wenn man schon mit jemand aus Wien spricht, die Regierungsbildung aus in Österreich, hat ja für viele Schlagzeilen gesorgt. Ich glaube, es waren jetzt insgesamt 5 Monate. Nun sind wir zwar in Deutschland auch gerade dabei und angeblich soll es schnell gehen. Das kann man immer sagen, ob es dann so wird, wird man sehen. Aber
ich bezweifle es.
Die 5 Monate in Österreich waren schon recht speziell, weil das ja auch was damit zu tun hat, dass zunächst eine Bildung gescheitert war, dann ja mal wieder nicht zusammenkam und aus guten Gründen nicht zusammenkam und dann letztendlich jetzt geschafft hat, eine Regierung zu bilden. Wie zufrieden bist du denn oder anders gefragt, wie blickst du denn auf Österreich und die kommende ja Amtszeit, sorgenvoll oder zuversichtlich?
Also erst einmal war es die längste Regierungssuche aller Zeiten. Ich glaube, es waren 155 Tage genau. Es war einfach kindisch, wenn ich das sagen darf. Es war größtenteils auch Kindergarten von allen Parteien. Ich nehme da jetzt keine in Schutz oder ich attackiere auch keine höchstpersönlich, aber es war einfach von allen Seiten überhaupt nichts professionell. Und jeder hat sich selbst die Schuld quasi von sich gewiesen und den anderen zugewiesen. Es war nicht reif, ganz ehrlich. Von daher bin ich schon sehr enttäuscht, aber das ist auch jeder im Moment. Bezüglich der Regierung, wenn sie es gut machen, dann soll es was werden. Ist in Ordnung. Ich bin froh, dass sich etwas gefunden hat, ganz ehrlich. Es war ja auch das Thema, vielleicht gibt es Neuwahlen, das hat keiner von uns gewollt, weil es wäre einfach anstrengend gewesen. Von daher bin ich erst einmal froh, dass es überhaupt eine Regierung gibt. Und wenn sie es auch noch gut macht, dann ist das toll. Wenn sie es nicht gut macht, dann wird sie sowieso die Kritik spüren. Alles andere wird sich weiter herausstellen.
Ganz wunderbar, dann habe ich so, kann man so einen halb optimistischen Blick herausgehört, die Kritik, das ist klar, das versteht man auch, glaube ich, sehen viele kritisch, dass es so lange gedauert hat, aber es war eben tatsächlich auch ein herausforderndes Ergebnis, was die Wählerinnen und Wähler mitgegeben hatten und ich glaube, Neuwahl wäre das schlechtere Möglichkeit gewesen. Und deswegen hat man dann versucht, eine Lösung zu finden. Tristan, hab ganz, ganz herzlichen Dank für eine wunderbare Geschichte über einen leidenschaftlichen Fan für eine Nationalmannschaft. Ich wünsche dir noch viele solche tollen Erlebnisse, viele überraschende Siege und dir persönlich alles Gute. Herzlichen Dank.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Mich ebenso.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.